gestehen, ich habe mich so gefreut, wieder ins Wallis zu kommen. Es ist mir einfach jedes Mal, wenn ich hier so durch den Tunnel komme und in dieses Wallis, in dieses Tal sehe, denke ich, ha, wunderbar, wie gnädig und gütig ist doch der Herr. Er schenkt mir einmal mehr einen Besuch im Wallis. Also danke vielmals für die Einladung der Gemeindeleitung. Ich schätze es sehr, hier zu sein. Ich bin heute hier, weil ich euch dieses Thema Israel näher bringen möchte. Und bevor ich das Wort mit euch teile, möchte ich euch gerne Einblicke geben in meine letzte Reise, die ich tat in Israel. Ich war ja gerade vor ein paar Tagen dort und besuchte diverse Dienste, Pastoren, Leiter, Juden. Und jeden Tag gab es so 3-4 Gespräche und Treffen. Und so nach dem 7., 8. Tag sagte dann meine Frau, die mich begleitete, jetzt bist du wohl ein wenig müde, weil ich schon Nachmittag um 1 Uhr gegähnt habe, weil es war so intensiv. Ja? Ein Gespräch nach dem anderen. Und es startete, als wir da ankamen auf dem Flughafen Ben-Gurion, gingen wir dann in den Norden, weil wir primär im Norden ganz viele Gespräche hatten. Aber der erste Dienst ging gleich wieder in den Süden und ich wurde eingeladen für eine Predigt. Und so habe ich dann gepredigt, es wurde übersetzt auf Russisch, auf Südkoreanisch und auf Hebräisch und habe gedient und mitten während der Predigt stand der Pastor auf, kam auf die Bühne und unterbrach mich während der Predigt. Ich dachte, ach, was ist denn hier? Und dann sagte er, es ist gerade ein Raketenalarm. Wenn die Raketen näher kommen, dann werden wir alle miteinander 2 Stöcke hinuntergehen. Alle müssen in den Schutzraum. Und da merkte man, man ist in Israel. Ja, und das ist noch nicht lange her. Also die Raketen aus dem Jemen, diese ballistischen Raketen oder die Drohnen, die da immer vor Schabbat kommen, die betreffen das jüdische Volk. Wir wussten auch, dass es ist nicht Frieden zurzeit, obwohl es ein Waffenstillstandsabkommen gibt mit dem Gaza. Als wir dann gleich zurückkamen, war das so dieser Staat, dieser Waffenstillstand mit der Geiselaustausch. Aber wir wussten, wir sind da in einem Land, das geprägt ist von 2 Jahren Krieg. Und wenn man ihnen in die Augen sieht und das Gesicht sah, da sieht man auch die Angst. Es war immer gleich die Frage, wer bist du, von wo kommst du, was machst du hier? Weil sie wussten nicht, kann man ihm vertrauen? Ist das einer von uns? Mag der uns? Ist er für Israel, für uns Juden? Oder ist er hier, weil er irgendwas zu kritisieren oder zu beanstanden oder zu bekämpfen hat? Und so waren wir dann einen Tag später oder einige Tage später, wo verschiedene Besuche, die wir machten, gingen wir dann auch in den Norden, in die Zone 0. Da hat man 0 Sekunden Zeit zu reagieren, wenn eine Rakete abgefeuert wird von der Hisbollah. Und da waren wir da in diesem Gebiet, ganz an der Grenze zum Libanon. Und da haben wir diesen Besuch gemacht. Und dann sagte ich so, ja, wie geht es euch? Da sagte ja, wir haben 0 Sekunden Zeit. Wenn etwas ist, dann müssen wir gleich rennen. Alle stehen lassen und rennen, weil wir haben wirklich keine Zeit, uns zu schützen. Und da besuchte ich dann auch diese Holocaust-Überlebenden in diesem Heim, die dort gepflegt werden. Und sie waren 410 Tage im Bunker. Und der Raum dieses Bunkers ist etwa genau die Größe von eurem Gemeindesaal. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Stockwerke tiefer als der Boden, 410 Tage Holocaust-Überlebende zu pflegen, vom 7. Oktober 23 bis dann die Hisbollah mit ihren militärischen Kräften reduziert wurden, dass sie wieder ins Freie konnten. Und als ich da mit ihnen im Gespräch war, fragte ich, ja, wie ging es euch dann so beim ersten Angriff mit dem Iran? Da war ich ja auch im Land. Und beim zweiten Angriff vom 12. 13. Juni 25, wie ging es da euch? Was habt ihr da erlebt? Dann sagten sie, ja, morgens um 3 Uhr kam ein Alarm. Nicht ein gewöhnlicher Alarm, so wie wenn eine Rakete kommt, sondern ein Alarm, ein landesweiter Alarm. Und alle sind geweckt worden und wir wussten, jetzt haben wir genau einige Minuten Zeit, das ganze Alters- und Pflegeheim mit den Holocaust-Überlebenden wieder zu evakuieren, von den dritten, zweiten, ersten Etage alle wieder minus zwei in den Bunker zu bringen. Und so standen alle Pfleger und Pflegerinnen, Helfer, Mitarbeiter auf, morgens um drei im Pyjama und evakuierten das Holocaust-Pflegeheim in Ma'alot. Und Viertel nach vier waren sie fertig mit der Evakuierung. Und sie wussten, jetzt werden die iranischen Atomanlagen bombardiert und es gibt eine Gegenreaktion. Und dann waren sie wieder im Bunker. Und weil dann diese Raketen noch mächtiger, gewaltiger sind, mit gegen 15 Meter Länge, 500 Kilogramm Sprengstoff oder gegen 1000 Kilogramm Sprengstoff, wussten sie, jetzt können sie auch nicht mehr in der Küche arbeiten. Weil die Küche war außerhalb des Bunkers, gleich auf der anderen Seite im UG2. Und das hat schon auch etwas gemacht mit diesen Deutschen, die dort dienen, dem jüdischen Volk, den Holocaust-Überlebenden, aber es machte auch etwas mit den Juden. Und weil sie sagten, Herr, hilf doch der IDF, hilf doch der Landesregierung, dass sie uns beschützen, wir fühlen uns so hilflos. Und so war ich auch an einem anderen Ort bei Holocaust-Überlebenden, kam ins Gespräch mit einem Mann, redete mit ihm auf Spanisch, weil er dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Spanien auswanderte. Und er erzählte mir seine Geschichte, wie er den Zweiten Weltkrieg und die Deportation überlebte. Er war ein kleiner Junge, dazumal 6, 7 Jahre alt. Und er lebte in Rumänien mit seiner Familie. Sein Vater war Arzt und sie lebten in der Stadt und gingen aufs Land, um dort zu flüchten in Rumänien. Aber auch die NS, die rumänische Militärpolizei, kam auch dorthin. Und sie wussten, es ist eine große Gefahr, dort zu leben unter diesen Rumänen als Jude. Und er war dann immer wieder auch unterwegs und musste Boote, kleine Holzboote transportieren vom einen Seeufer aufs andere Seeufer. Und als er das tat, als seine tägliche Arbeit, weil in die Schule konnte er nicht gehen und durfte auch nicht gehen, es war Krieg, Zweiter Weltkrieg, da wurde er von einer rumänischen jungen Mädchen gefragt, wie heißt du, von wo kommst du, kommst nicht von hier, bist du ein Jude? Man muss sich das vorstellen, 8-9-jähriges Mädchen fragt so etwas einen 6-7-jährigen Knaben. Und als er nicht gut antwortete, schmiss sie ihn samt den Kleider im Winter in den See. Und das sah am Ufer ein Jäger. Und dieser Jäger, der hatte auch ein Boot, ging ein wenig in den See hinein, 100, 150 Meter, rettete diesen Jungen, war danach auch flotschnass. Man kann sich ja das vorstellen, das ist kalt, See ist kalt. Der Jäger interveniert. Und dann kam dieser Junge gerettet ans Ufer und dieser Jäger zieht sich um und es war ein Oberstmajor der SS, der ihn gerettet hat. Und dieser NS-Oberstmajor hat diesem jüdischen Knaben das Leben gerettet. Und da fragt er, wie heißt du? Und dann sagte er seinen Namen und da wusste er genau, das ist ein jüdisches Kind. Und dann fragte er, wo sind deine Eltern? Und er brachte diesen Jungen mit dem Jeep direkt nach Hause. Er klopfte an die Tür und könnt ihr euch vorstellen, wie es einem geht, wenn man Angst hat und dann ein Oberstmajor der SS an die Tür klopft und der eigene Junge ist nebenan und er bringt ihn zurück. Und so entwickelte sich so eine Herzensebene zwischen diesem Oberstmajor und diesem kleinen Jungen. Und ein paar Wochen später wollte dieser Oberstmajor diesen kleinen Jungen besuchen und er war der Einzige, der sich verstecken konnte im Haus. Und er klopfte an die Tür, er machte auf, er wusste, wer an der Tür ist. Und er fragte, wo sind deine Eltern, wo sind deine Familienangehörigen? Sie sagten, sie wurden abgeholt. Und der Major, Oberstmajor, wusste, wo sie sind, nämlich am Bahnhof für die Deportation in ein Konzentrationsvernichtungslager. Und da fuhr er mit diesem kleinen Jungen, 6, 7 Jahre alt, mit dem ich dann redete, als Holocaust-Überlebender und Zweiter Weltkrieg-Überlebender, fuhr er an den Bahnhof. Da waren gegen die 800 Juden zusammengepfercht auf dem Bahnsteig und warteten auf die Viehtransportwagen. Und er redete mit den rumänischen Militär und rief den Namen der Familie aus. Und er stauchte die rumänischen Soldaten zusammen, dass sie ihn und diese Familie fälschlicherweise geholt haben. Dank dieser Intervention von diesem Oberstmajor, SS, ja, hat diese Familie, kam dann später um, trotzdem um, hat dieser kleine Junge überlebt. Und er flüchtete dann nach Spanien, lernte Spanisch, machte dann Aliyah und er freute sich, mit mir Spanisch zu reden. Ja. Und unglaublich, wie das heute noch in diesem Herz verankert ist, dieses Leid, das sie erfahren müssen. Und das Leid des Holocaust, das Leid, das sie haben vor dem Holocaust und jetzt wieder und immer wieder und nicht aufhörend, das ist schon auch tragisch. Und dieser Anstieg des Antisemitismus, dieser Gewalt gegen die Juden, der kommt auch hier in Europa immer mehr zur Geltung, auch in der Schweiz, in Bern, im Wallis, gestern in Sitten, in Sion. Und wir merken einfach, wie hier etwas auch geschieht in den Nationen, wo im Zusammenhang steht mit Israel. Und wisst ihr, erstaunlich ist, dass die, die mit Jeschua leben, mit Jesus, also mit dem Retter, unserem Herrn, Jesus, also Jeschua HaMashiach, mit dem Herrn leben, die haben einen Frieden in sich, den sie nicht erklären können. Die sind so innerlich ruhig, im Frieden, manchmal singen sie auch im Bunker, aber sie wissen, dass das eine neue Zeitepoche ist, von nicht nur von Gewalt und Hass und Ablehnung, von Gefahr, sondern auch vom Handeln Gottes. Und so heißt es in Psalm 122, wir sollen beten für den Frieden für Jerusalem. Wohl wird es denen gehen, die dich lieben, Jerusalem. Wohl wird es denen gehen, die beten für deinen Frieden. Jetzt geht es hier nicht um einen humanistischen Frieden zwischen Kriegsparteien, sondern dieses Wort Shalom, Friede, meint Wiederherstellung der Pläne Gottes mit dem jüdischen Volk. Also wenn wir beten für den Frieden für Israel und im Nahost primär für Israel, für Jerusalem, beten wir, dass Gott, der Herr, der Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit seinem auserwählten Volk Israel, den Juden, zum Ziel kommt. Und wie kommt er zum Ziel mit ihnen? Durch ganz viele Probleme. Deswegen heißt, wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht versengen. Wenn du durchs Wasser gehst, die Wasserströme werden dich nicht wegreißen. Wenn du verlassen bist, ich bleibe bei dir, ich bin ein ewiger Vater. Und dann wird Gott seine Ziele verfolgen und verwirklichen mit dem, dass er auch diese Feindschaft, die da ist, benutzt, dass sie ihn beginnen, mehr und mehr zu suchen und ihn anzurufen. Natürlich, jetzt haben viele wieder die Idee, der Antichrist kommt mit dem Abrahamsabkommen, dem Friedensabkommen. Das ist ja wie naheliegend, dass man dann sagt, ja, okay, jetzt kommt die Zeit mit Frieden, Frieden, aber sei vorsichtig, wenn überall von Frieden gesprochen wird und Sicherheit, das ist ein falscher Frieden. Es gibt ja so einen oberflächlichen, humanistischen Frieden, aber den Frieden, den der Herr, der Gott des Friedens, unser Herr, was sagt, ich bin der Friede für sein Volk wiederherstellen will, wo er mit Bündnissen zugesagt hat, ist ein tiefer liegender Friede, der gestiftet ist in seinem Erlösungswerk. Und das kann nur geschehen, wenn sie beginnen, ihn anzurufen und ihn zu suchen. Und das geschieht da. Sie beten ja. Manchmal denken wir, ja, sind alle, nicht alle, aber viele beten, viele suchen nach ihm. Als ich da einen Besuch machte, hatte ich ein Gespräch. Es waren 4 bewaffnete Reservisten im Dienst. Und als bewaffneter Reservist muss man das Sturmgewehr bei sich haben, weil man in 10 Minuten von der syrischen oder libanesischen Grenze überfallen werden könnte, müssen sie sich auch als Bürger bewaffnen. Und so war ich dort im Gespräch mit einem messianischen Juden, der in diesem Kibbutz Dienst tut. Er ist einer der wenigen messianischen Juden und er verteidigt auch den Kibbutz. Aber man sah ihm an, er war innerlich ganz nervös, ganz angespannt. Und er sagte mir, weißt du, Silas, du bist der Einzige, der seit 2 Jahren vorbeikommt. Niemand ist mehr gekommen von allen, die da waren. Zu uns kommt niemand. Warum kommst du zu uns? Warum hast du uns geholfen? Wir möchten dir einfach danken, dass du an uns gedacht hast, dass ihr von der Seite Rea Israel an uns gedacht habt, dass ihr uns unterstützt habt. Wir waren so oft in Not und Bedrängnis im Norden Israels. Es wurde ja nicht alles evakuiert, nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann diejenigen, die nicht evakuiert wurden von diesen fast 180.000 Juden aus dem Norden, die jetzt wieder zurückgegangen sind, 90%, die hatten auch zu beißen mit der Situation. Wenn dann da Raketen kommen und Angriffe kommen und man merkt, wie sie durch Not gegangen sind. Und das sagt ja auch die Bibel. Israel wird noch durch viel Not gehen. Und deswegen tröstet mein Volk. Redet Gutes mit ihnen. Redet Gutes mit ihnen. Seid die Freudenboten. Richtet sie darauf aus, dass sie beim Herrn ihre Hoffnung haben, ihren Halt haben, ihre Sicherheit haben. Wir gehen nicht hin zu ihnen und sagen, es kommt der nächste Krieg. Sie haben ja schon überall Krieg. 7-Fronten-Krieg. Mit Drohungen von Erdogan, dass er aus der Türkei einmarschieren möchte und. Wahnsinnige Vorstellungen. Und man kann nicht ganz nachvollziehen, wie es ihnen gehen muss. Man fühlt, man spürt, man versucht sich hineinzufühlen. Aber in ihren Schuhen zu sein, zu leben, trotzdem immer jeden Tag zur Arbeit zu fahren, dann wieder die Not zu erleben, wieder in den Bunker zu rennen, das prägt, das macht Not. Ich wurde zum Beispiel auch gefragt, Silas, wie viel ist dir deine Frau und dein Sohn und deine Tochter wert? Wie viel würdest du bezahlen, damit sie freigelassen werden? Und ich wusste, es ist jetzt der Gedanke da vom Lösegeld für die Geiseln. Und ich sagte, ja, ich könnte das wohl gar nicht bezahlen. Aber ich glaube, es geht hier gar nicht um Geld. Nein, es geht nicht um Geld. Und dann merkte man, auch in der ganzen Gesprächssituation, wie traumatisiert das jüdische Volk ist mit diesem Psychoterror von abgemagerten Geiseln, die wie Holocaust-Überlebende aussehen. Und jetzt, wo sie freigelassen wurden, die restlichen, mehr als 20, gibt es ja noch gegen die 11 Geiseln, die tot sind. Und man merkt einfach, das ganze jüdische Volk, sie können wie nicht abschließen. Sie wünschten sich Frieden, aber es geht wie nicht, weil sie tagtäglich um ihre Existenz fürchten müssen. Und wenn man so existenziell bedroht ist, da gibt es so Abwehrmechanismen, die da unbewusst beginnen zu prägen und abzulaufen. Und so ist es einfach wichtig, dass wir für sie einstehen, für sie da sind, sie trösten. Und ich möchte gerne noch zum Abschluss von diesem kurzen Einblick in diese letzte Israelreise euch etwas zeigen, wo wir helfen. Das fehlt noch. Und wo ich auch ganz erstaunt bin darüber, ist, wie sie tagtäglich einfach aufstehen. Sie sagen auch in der Hatikva, in der Nationalhymne, wir haben eine Hoffnung. Wir stehen auf, weil es gibt Hoffnung. Wohin sollen wir dann noch gehen? Nirgends sind wir noch sicher. Dann gehen wir nach Israel, da in das Land unserer Väter, Abraham, Isaaks und Jakob. Da wollen wir uns einbringen und einsetzen, dass wieder aufgebaut wird, was verödet ist. Und so möchte ich euch einfach Einblicke geben in das, was wieder aufgebaut wurde und euch zeigen, was da gerade so geschieht. Gut. Ihr seht hier Avocados. Es hat so viele neue Plantagen gegeben, wo sie von Gott die Prophetie erleben und Israel wird grünen und wird blühen und wird fruchtbar sein. Und zuvor war da gar nichts, es war nur Ödland. Und dank dem, dass hier sich viele einsetzen, können sie das Wort und den Auftrag, das Gebot umsetzen, wodurch Mose dem Volk Israel gegeben wurde, Nachlese zu halten. Nachlese. Hast du schon mal beim Bauen in deiner Umgebung gefragt, ob du Nachlese halten darfst von den Kartoffeln, die da liegen geblieben sind? Wenn du das machst, wirst du wohl gegen 20, 30, 40, 50 Kilo Kartoffeln nachlesen können. Und dieser Dienst heißt Leket. Da wurde dem Volk, dem jüdischen Volk, den Auftrag gegeben, ihr dürft die Ränder nicht abernten. Und Was macht man dann mit den Avocado-Bäumen, die an den Rändern sind? Ja, die darf man nicht abernten. Ja, was haben denn diese Avocado-Bäume zu tragen? Ja, reiche Ernte. Schaut einmal. Und das sind alles Ehrenamtliche, die nun dieses Gebot des Herrn eins zu eins umsetzen und Nachlese halten. Schaut euch mal an. 31 Tonnen werden hier an Gemüse und Obst nachgelesen. 31.000 Tonnen werden nachgelesen. 2 Millionen Mahlzeiten werden daraus gemacht. 415.000 Menschen erhalten dadurch Lebensmittel. Über 300 Vereine und 95.000 Freiwillige helfen da mit. Wie viele Einwohner hat Brick? Nicht 95.000. 15.000. Also mal 6 mal Brick im Einsatz. Alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und da werden Suppen gemacht. Es wird Workshops werden gegeben, weil die meisten, die in Armut leben, das werden wir dann auch gleich sehen, die haben nicht Zugang zu qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, Gemüse oder Obst, sondern oft zu industriell verarbeitenden Nahrungsmitteln. Und dies ist ein neuer Rekord im letzten Jahr. 51.000 Freiwillige waren allein in der Landwirtschaft tätig, 34.000 halfen bei der Ernte und Abpackung, 10.000. 368 Landwirte gaben wirklich das ab, was an den Rändern übrig blieb. Nicht alle halten sich daran, aber die, die orthodox, jüdisch, gewissenhaft mit der Tora unterwegs sind, die ernten nicht alles ab. Und dann habt ihr gesehen, wie viele Mahlzeiten daraus gekocht werden können. Und warum ist das so wichtig? Weil es in Israel 2,6 Millionen Israelis gibt, die in erschreckender Armut leben. Das ahnt man nicht, das sieht man nicht, vor allem wenn man als Tourist in schönen Hotels unterwegs ist oder so an Hotspots geht, von Touristenorten, da sieht man von dieser Armut gar nichts. Aber 1,2 Millionen Kinder lassen 1 bis 2 Mahlzeiten pro Tag ausfallen aus Mangel an Ernährung. Und wir sagen uns von Seiten Rea Israel, da können wir helfen und da wollen wir helfen, weil Jesus hat es selbst gesagt, was ihr einen dieser meinen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das sind meine Brüder und Schwestern. Was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. Wann war ich hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben? Dann habt ihr es mir getan. Und da habt es 932.000 bedürftige Familien, die an lebensnotwendigen Dingen mangeln. Auch 110.000 Holocaust-Überlebende, die werden leider immer wie weniger, weil sie gegen die 90, 95, 100 gehen. Und so helfen wir ihnen, da einfach ein Bild von der Ianit, und weil sie hier dient. Und ihr seht, es wird wirklich gut gekocht und man kann einfach gratis ins Restaurant gehen und essen. Es gibt 5 Gratis-Restaurants, und wenn du mal wirklich kein Geld mehr hast in Israel, dann such doch so ein Restaurant auf und es wird dir wirklich gedient. Und das ist mit unter anderem ein Grund, warum das dann auch diese Kollekte eins zu eins weitergeht. Ich brauche für meinen Dienst nichts. Alles, was wir zusammenlegen, geben wir in diese Dienste weiter. Und bevor ich in die Predigt einsteigen möchte, möchte ich noch kurz ein Zeugnis zum Abschluss einbringen, weil es mir doch groß geworden ist. Wir haben auch ein Kinderheim besucht mit 217 Kindern, die dort betreut werden. 217 Kinder werden in diesem Kinderheim vom Kleinkind bis zum Erwachsenenalter begleitet. Und viele sind ja auch schon über dieses Erwachsenenalter hinaus. Und es ist die erfolgreichste Betreuung, dass sie aus diesem Kreislauf von Armut und Schicksalsschlägen herauskommen. Ganz viele heiraten dann und dürfen selbst wieder Familien gründen und sind gesund unterwegs, arbeiten und sind produktiv und leben ein Leben in Würde. Aber da war ich vor Ort bei Juda, dem Leiter in Netanya. Dieses Kinderheim ist in Netanya. Man sieht, jedes Zimmer hat 3 bis 4 Betten, Mädchen und Jungs getrennt in verschiedenen Stöcken. Alles ist genormt und betreut. Und da hat es vollweißen Kinder dabei. Da hat es Kinder dabei, die haben ihre Eltern beim Terroropfer verloren. Da hat es Juden, jüdische Kinder dabei, die wurden zum Beispiel in Spanien ihre ganze Kindheit eingeschlossen in einen Raum und wurden befreit und kamen dann so nach Israel. Da hat es Kinder dabei, jüdische Kinder, die wurden einfach ausgestoßen. Auch das gibt's. Und da musste dann die Polizei kommen, die mitnehmen und irgendwo platzieren. Jetzt ist es etwas vom Schwierigsten, ein jüdisches Kind zu adoptieren. Sie wollen das auch nicht. Der jüdische Staat will sie nicht freigeben zur Adoption, weil sie nicht wollen, dass der Name verloren geht dieserjenigen Kinder. Und so werden sie betreut und versorgt. Und es ist so gewaltig zu sehen, wie es hier Männer und Frauen gibt, geistliche Väter, geistliche Mütter gibt, die sich um diese 217 vom Kleinkind bis zum Größten kümmern. Man kann dann auch die Schränke anschauen, man sieht nicht viel. Sie haben auch sehr wenig, aber sie sind glücklich. Und wisst ihr, was der geistliche Vater Judah sagt? Das Wichtigste ist, dass sie gut riechen, gewascht sind, gut gekämmt sind, gut angezogen sind, keinen Mundgeruch haben und pünktlich sind. Weil gut gewaschene, gekämmte, riechende, gepflegte, pünktliche Kinder werden geliebt von den Lehrern und bekommen mehr Aufmerksamkeit und haben dadurch eine bessere Schulbildung und können danach erfolgreicher sein. Und dann waren wir so mit ihm im Gespräch und das war die Frage da, ja, wie weißt du zum Beispiel, wer welches Kind ist? Er sagt, ich habe von jedem meiner 217 Kinder Fotos von fast jedem Tag. Und ich weiß, wie es heißt und wie es ihm geht. Ich muss nur anschauen und dann eine Frage stellen und dann weiß ich schon, wie es reagiert. Und es ist so eindrücklich zu sehen, wie da auch diesen Kindern geholfen wird, die in so großer Not sind. Und wenn ihr mal nicht wisst, für was beten für Israel, betet für diese 217 Kinder ohne Eltern. Betet für die, dass sie eine neue Saat der Hoffnung weitergeben, dass sie Trost haben, dass sie mit ihrem Leben beginnen, nach Gott zu fragen. Da war zum Beispiel eines von diesen 217, war ein Junge, wurde 19 Jahre alt, verliebte sich und er brachte seine zukünftige Verlobte mit. Und sie fragte dann Juda, könnte ich vielleicht 2-3 Fotos sehen von meinem Verlobten, als er ein Kind war? Und dann war er geschockt. Er hatte bis dazu mal kein einziges Foto vom Kind. Kannst du dir vorstellen, du bist 19 Jahre alt und du hast kein Foto von deiner Kindheit? Und ab diesem Moment kaufte sich ein iPhone und er archiviert immer wieder Fotos von diesen Kindern, damit sie später ihren Kindern Fotos zeigen können. Stell dir vor, du bist 19 Jahre alt, 2025, und du kannst sagen, ich habe kein Foto von meiner Kindheit. Nicht mit dem Geburtstag von 5 oder 8 oder 10. Ich habe kein Foto von meinen Freunden. Das macht schon etwas mit ein. Und deswegen sagen wir uns auch von Seiten Reise, da helfen wir. Das ist ein Dienst, ein Projekt, wo wir nicht öffentlich groß kommunizieren können, weil es von Datenschutzgründen nicht möglich ist. Aber wir sagen, wir helfen trotzdem, dass es ihnen nicht mangelt an dem Wichtigsten. Gut, jetzt bitte ich mal, dass wir hier weitergehen. Vielleicht kann jemand kurz umschalten, damit ihr dann ganz bei Predigt sind. Das wäre super. Und zwar möchte ich euch gerne Einblicke geben in das Thema, das der Herr mir gegeben hat. Ich habe innerlich das Empfinden gehabt, ich solle euch das zumuten. Also, wenn ihr jetzt denkt, oh wow, das habe ich noch nie gehört, dann kann ich dich beruhigen. Ja, das ist wirklich etwas, was du noch nie so wohl gehört hast. Und ich möchte dich einfach mit hineinnehmen in das Thema, wenn der Herr sein Licht auf die Zeit fällen lässt. Das Thema ist, wenn der Herr sein Licht auf die Zeit fallen lässt. Kannst du gedanklich umswitchen von allen Hilfstätigkeiten auf das Thema? Wenn der Herr sein Licht auf die Zeit fällen lässt. Ich möchte gerne über das reden, weil ich empfinde, das hilft uns auch dann im Kontext mit Israel, gewisse Dinge besser zu verstehen und einzuordnen und zuzuordnen. Der Herr sagt hier in Jesaja 46, Vers 9 und 10, denke an das, was ich früher getan habe. Denke an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschaffen wird. Lange bevor es eintrifft, sage ich es. Und wenn ich es sage und plane, dann führe ich es auch aus. Alles, was ich mir vornehme, sagt Jahwe, der Herr, das tue ich auch. Also was er angekündigt hat, das wird er tun. Das sagt er ihm weit voraus, das kommt. Und das sehen wir auch gerade in diesem Kontext. So heißt es in Jeremia 3, 16 und 17 folgendes. Das wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, wo ist sie? Und sie wird niemandem mehr in den Sinn kommen und man wird nicht mehr an die Bundeslade denken, noch sie suchen oder noch sie wiederherstellen. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu mir versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr mit der Verstocktheit ihres bösen Herzens leben. Was sagt hier der Herr? Der Herr sagt hier, in einer Zeit, wo sie noch mit dieser Bundeslade in Gedanken verbunden waren, wo es um den ersten Tempel ging und vor die Stiftshütte, nach die Hütte Davids, wo sie so ganz herausgefordert waren, auch dann sich zu Gedanken zu machen, dass sie jetzt ins Exil geführt werden, zuerst die 10 Nordstämme ins assyrische und babylonische Exil und dann danach die 2 Südstämme ins Exil geführt werden. Sagt Jeremia in Kapitel 3, macht euch keine Sorgen, es wird der Tag kommen, da werdet ihr euch nicht mehr Gedanken machen um die Bundeslade. Weil die Bundeslade war ja der Inbegriff von Gottes Herrlichkeit. Da waren die 10 steinernen, die 2 Tafeln dabei, darin mit diesen 10 Geboten. Da war der Stab Aaron und der goldige Krug. Und wir wissen ja, was die Bundeslade ist. Diese goldige Kiste, wo getragen wurde von den Leviten und Priestern, wo dann diese Cherubimen sich gegenseitig zuwandten und wo heißt Versöhnungsdeckel. Und über diesen Cherubimen ist der Gnadenthron, also der Inbegriff von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit selbst, wo im Allerheiligsten war und platziert wurde, wo nur einmal im Jahr der Priester hingehen konnte mit großer Furcht und Zittern. Und jetzt sagt hier Jeremia, ihr werdet euch nicht mehr um die Bundeslade bemühen. Ihr werdet sie auch nicht mehr suchen, ihr werdet sie nicht vermissen, noch sie wieder aufbauen, weil es kommt die Zeit, wenn ihr wieder im Land seid und fruchtbar seid und wieder dort seid, wird man nennen Jerusalem den Thron des Herrn. Hast du schon mal gehört, dass Jerusalem genannt wird der Thron des Herrn? Jerusalem wird genannt werden der Thron des Herrn. Jerusalem soll zum Lobpreis werden unter den Völkern. Im Hesekiel können wir lesen, im letzten Kapitel, dass Jerusalem wird genannt, hier ist der Herr, Yahweh Shammah, hier ist die Gegenwart des Herrn. Die Stadt Davids, die große Stadt, die Hütte Davids, Zion genannt, die Bergfeste, auch der Ort der Gegenwart, die Ruhestätte Gottes, wird genannt der Thron Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen in diesen Gedanken, wann wird Jerusalem zum Thron des Herrn? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Wann wird Jerusalem zum Thron des Herrn? Ja, das ist jetzt eine spannende Antwort. Wenn er wiederkommt, ja, wenn er wiederkommt, wird dann Jerusalem zum Thron des Herrn? Lasst uns das doch kurz aufnehmen, diesen Gedanken. Und wir wollen ihn aufnehmen mit diesen Zusagen, wo der Herr gesagt hat, ich werde euch weit voraus ankündigen und sagen, wie es sein wird. Und was ich sage, werde ich erfüllen. Und was ich plane, werde ich umsetzen. Ich komme zu meinem Ziel, sagt er in Jesaja 46, 9 und 10. Und es sagte durch Jeremia, Jerusalem wird zum Thron des Herrn umgenannt werden. Und wenn wir jetzt in Jerusalem sind, da sehen wir noch nichts vom Thron des Herrn, sondern wir sehen Jerusalem als Zankapfel der Nationen, wo die Nationen sich wundreißen, wo Jerusalem geteilt werden soll und wo man Kämpfe kämpft um Jerusalem. Also zum Beispiel die El-Aqsa-Brigade der Hamas will um Jerusalem kämpfen, weil die El-Aqsa auf dem... Das ist eigentlich um Jerusalem. Also das sind auch geistliche Kämpfe, praktische Kämpfe, weil sie sagen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt, die wollen wir für uns. Aber hier sagt es der Jeremia, man wird sich nicht mehr Gedanken machen um die Bundeslade, sondern Jerusalem wird genannt werden, den Thron des Herrn, und alle Nationen werden sich sammeln zu Jerusalem wegen des Namens des Herrn, der in Jerusalem sein wird, und sie werden nicht mehr in ihrer Verstocktheit ihres bösen Herzens wandeln. Also das ist so der Ausblick, den wir haben mit dem Feldstecher. Ganz weit wissen wir, irgendwann wird Jerusalem zum Lobpreis der Nationen werden. Und jetzt müssen wir den Faden aufnehmen, wie Gott geredet hat und weswegen Gott sagt, ich werde zu jedem Wort, das ich gesprochen habe, auch ein Ja und ein Amen darunter setzen und es erfüllen. Der Herr hat Abraham, der in Ur in Chaldea war, ihn herausgeführt und gesagt, ich werde dich segnen und zum Vater vieler Nationen machen und ich werde dich segnen und in dir werden gesegnet werden die Nationen. Und ich werde dir dieses Land geben, wo du bist, Kanaan. Da wäre mal noch ein anderes Thema, das aufzurollen. Könnte ich auch, mache ich heute nicht. Aber es ist verbunden mit Kanaan, mit der Verheißung des Landes zu Abraham. Und dann wissen wir, was daraus geworden ist. Die Verheißung des Sohnes Isaaks, die dann auch sich erfüllte und wo die Linie des Segens weitergeht, nicht mit Ismael, sondern mit Isaak, dem verheißenen Sohn. Denn mit Jakob, nicht mit Esau, weil Gott souverän auserwählt hat. Und Jakob, in Jakob soll es weitergehen, der dann zu Israel wurde, der am Bach Jabok mit dem Engel des Herrn, dem Herrn selbst rang. Und da wissen wir ja um die Zeit, wo sie dann mit 75 nach Ägypten gingen und nach 400 bis 430 Jahren als große Nation hinausgeführt wurden von der Herrschaft des Pharaons und dem Herrn zu dienen. 2. Mose 4, 22, wo es heißt, rede zum Pharaon, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das war immer der Grund, eine Beziehung zu haben, wo das Volk ihm dient. Und da sehen wir die Epochen, wie es weitergeht, wie dann Josua sie ins verheißene Land geführt hat, nach 40 Jahren der Wüstenwanderung, und wie er sie schwören lässt, wollt ihr dem Herrn dienen oder nicht? Und dann sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So viel an uns möglich ist, das wollen wir. Und dann kommt die Zeit der Richter, das wäre nochmal ein Kapitel für sich, und dann kommt die Zeit von Samuel, dem letzten Richter und diesem großen Propheten, wo sie ihm den Wunsch darbringen, wir wollen doch sein wie alle anderen Völker und auch einen König haben. Und dann sagt der Herr, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, sondern mich. Gib ihnen einen König. Sie dürfen einen König haben. Und dann sehen wir, wie dieser König Saul ihnen gegeben wird, aber ein Mann nicht nach dem Herzen Gottes. In all diesen Zeiten sehen wir, wie immer das Herz des Menschen, auch des auserwählten Volkes, der Juden, nicht will, was Gott will. Abraham war in Ur in Chaldea, obwohl er die Bestimmung hätte gehabt, in Kanaan zu sein. Immer wieder sehen wir, wie das Volk Mühe hat, mit dem zu leben, was Gott sagt. Noch bevor die Gesetzgebung implementiert werden konnte, versündigten sie sich schon mit dem goldenen Kalb. Immer wieder sehen wir diese Herausforderung, dass das Herz Gottes genau nicht das will, was Gott ihnen gegeben hat. Nicht in die Nähe Gottes kommt. Und dann kommt dieser David als ein Mann nach dem Herzen Gottes, wo Gott ihm sagt, und dir und deiner Nachkommenschaft werde ich einen Thron geben auf ewig. 2. Samuel Kapitel 7. 2. Samuel Kapitel 7 sehen wir den Davidsbund. Wo er sagt, und dir werde ich einen ewigen Thron geben und einer deiner Nachkommen wird auf dem Thron sitzen auf ewig. Und das ist nicht eine geistliche, metaphorische, bildhafte Rede, sondern ist praktisch gemeint, wortwörtlich, auf ewig. Und nun müssen wir uns fragen, als wenn das stimmt, was Gott hier gesagt hat zu Abraham, dann hat er gesagt, ich werde dich zum Vater vieler Nationen machen und dich segnen und ich werde dir dieses Land geben und deine Nachkommenschaft soll gesegnet sein bis aufs tausendste Geschlecht und tausendste Generation, dann sehen wir auch, wie dieser Segen weiterging über all diese Namen, die ich genannt habe, zu David, einem Nachkommen aus dieser Segenslinie Abrahams. Und hier sagt Gott nochmal durch einen Bund, es wird etwas ganz Spezifisches geschehen. Einer deiner Nachkommen wird auf dem Thron sitzen. Jetzt wissen wir, David war König von Israel und er regierte von Jerusalem aus, von der Stadt Davids, der Stadt Gottes, von Jerusalem. Und nun wissen wir von der Geschichte, dass Jerusalem nach Salomo und nach den Königen, die kamen nach Salomo und dem Exil, keinen König mehr hatte, der auf dem Thron saß. Stimmt das, was ich sage? Also sie haben keine Monarchie aktuell. Es gibt keinen König. Es gibt den Premierminister Benjamin Netanyahu, es gibt die Knesset, aber es gibt keinen Monarchen, es gibt keinen König, oder? Stimmt soweit, ja. Und jetzt sagt aber der Herr, was ich weit voraus angekündigt habe, soll sich erfüllen. Jerusalem wird genannt werden, der Thron des Herrn. Und die Nationen sollen kommen zu deinem Namen hin, weil Jerusalem der Thron des Herrn genannt wird. Und jetzt müssen wir verstehen, dass die ganzen letzten circa 2000 Jahren, wo Israel unter Fremdverwaltung war, unter Fremdherrschaft war, dass Gott trotzdem seine Pläne in Erfüllung bringt. Und deswegen sehen wir dann auch mit der Staatsgründung einen so wichtigen Etappenschritt der Erfüllung des Wortes Gottes, dass Israel wieder in diesem Landgebiet ist. Und jetzt wissen wir ja auch darum, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus ist geboren als König der Juden. Jesus ist geboren worden als Retter. Euch verkündige ich große Freude, euch und allen, die ihr mich hört. Und Jesus wurde gekreuzigt als dieser König der Juden, der nicht auf den Thron stieg, sondern ans Kreuz ging. Nun haben die Jünger gefragt, Apostelgeschichte 1, Vers 5 und 6, ja, wann richtest denn du deine Herrschaft auf? Wann wird das sein? Und das haben sie ihn gefragt, nachdem er auferstand und verherrlicht vor ihnen war. Und sie fragten ihn, wann wird das sein? Da sagte er ihnen, ihr müsst die Zeitpunkte nicht wissen. Aber was jetzt dran ist, ist das, dass ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes hinausgeht und mein Königreich predigt. Und nun sind wir in dieser Zeit, wo das Königreich des Herrn, des Christus, des Königs, der Könige, der da wiederkommt, verkündigt wird. Und in dieser ganzen Epoche von der Verkündigung des Evangeliums sehen wir, wie Gott trotzdem immer noch seine Ziele verfolgt mit Israel. Wie er gesondert neben dem, was er mit der Gemeinde tut, mit dem Missionsbefehl, vervollständigt, dass das Evangelium hinausgeht bis an die Enden der Erde, wo er die Gemeinde schmückt und reinigt, dass sie vorbereitet ist auf den Bräutigam, immer noch seine Worte in Erfüllung bringen lässt mit dem jüdischen Volk, mit Israel. Und das hat zu tun nicht nur mit dem Land, sondern auch mit der Sammlung aus allen Nationen. Bis hin, dass der Herr zurückkommen kann zu Jerusalem. Und das lesen wir in Zacharia Kapitel 14, Vers 4 und 9, dass der Herr leibhaftig als König der Könige zurückkommen wird nach Jerusalem. Und jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Wenn der Herr sagt, Jerusalem zum Thron des Herrn und die Nationen werden kommen und vor ihm niederfallen, ihn suchen, lasst uns gehen zum Hause des Herrn, lasst uns ziehen zum Berge Zion, denn Weisung wird ausgehen von dem Herrn. Wenn das sich erfüllen soll, werden wir jemanden sehen, der nicht will, dass sich das erfüllt. Und das ist der Widersacher. Das sind all die, die unter der Herrschaft, der Macht, der Finsternis und des Bösen, der Geister, gegen das opponieren und aufstehen. Und das sehen wir auch gerade jetzt in dieser Zeit. Und das sehen wir, wie sich entlädt am jüdischen Volk. Auch an Christen weltweit, die verfolgt werden, weil sie für Christus und für Jesus stehen. Aber auch ganz konkret am jüdischen Volk. Und immer wenn das jüdische Volk versuchte, selbst einen Frieden zu machen, einen humanistischen Frieden, kamen sie danach oft in noch größere Probleme und Nöte. Und das sehen wir dann auch in der Bibel, dass es alles darauf hinläuft, dass sie selbst regieren wollen ohne diesen König. Aber der Herr sagt, ich bin euer König. Ich bin für das geboren. Ihr seid mein Volk und ihr seid mein Erbteil. Ich habe euch erwählt und ausgesondert aus Liebe. Ihr gehört mir. Ich bin euer König. Und ihr werdet nicht darum herumkommen, anzuerkennen, dass ich euer König bin. Und das sagt Jesus selbst in seiner Endzeitrede, sagt Jesus, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis ihr sagt, Baruch Abba, Beshem Adonai. Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Ihr werdet mich nicht wiedersehen als den König der Herrlichkeit, der wiederkommt, bis ihr selbst sagt, als jüdisches Volk, gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann, wenn der Herr wiederkommt, nicht in den Lüften, wo wir ihm entgegengehen, in der Erdrückung, sondern wiederkommt, um zu regieren aus Jerusalem, da ist ein Zusammenhang mit dem, was der Herr in den Herzen des jüdischen Volkes tut, damit sie gemeinsam sagen, Baruch Abba, Beshem Adonai. Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und da wirkt der Herr noch ganz vieles an ihren Herzen. Und deswegen, wenn wir beten nach Psalm 122, Vers 6, dass Jerusalem Frieden haben soll, also Shalom, Wiederherstellung erleben soll, da sehen wir, dass Gott unsere Gebete gebraucht, dass sie zu diesem Moment kommen, wo sie selbst sagen, gesegnet sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und wer wird dann kommen? Unser Herr und Erlöser, Jesus Christus, Jeshua, der Sohn Gottes, der sagt, ich bin der, der die Herrschaft auf meinen Schultern trägt. Jetzt kommt ja die Adventszeit. Einige freuen sich vielleicht schon auf die Adventszeit. Und dann haben wir ja immer wieder diesen Vers aus Jesaja 9, Vers 5 und 6. Euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist euch gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und sein Name ist Friedefürst, Wunderrat, Ewigvater. Wer ist das? Das ist unser Herr. Wohin kommt er? Zurück nach Jerusalem. Und dies ist konkret verortet, geografisch lokalisiert und bestimmt in Eretz Israel, nicht irgendwo in Bangladesch und auch nicht in Uganda und auch nicht in Zermatt oder Safi. Liebe Freunde, hier in Wallis, er kommt zurück nach Jerusalem. Jeru, die Grundfeste des Friedens. Jerusalem, Salem, Frieden. Jeru, die Grundfeste des Friedens. Und da kommt er zurück, weil er sein Wort erfüllen muss. Und jetzt sehen wir Folgendes. Wenn er dann zurückkommt, kommt er zurück, um zu herrschen als König der Gerechtigkeit. Und er wird herrschen in Gerechtigkeit über allem Unrecht. Es wird immer noch Unrecht geben, immer noch Böses geben. Es wird immer noch Menschen geben, die werden ihm Ehrerbietung heucheln und sagen, wir beugen uns und wir neigen uns vor dir. Aber es ist nicht echt, weil das Herz nicht erneuert ist. Es braucht dieses erneute Herz, damit er wirklich als König angebetet werden kann, als der, der er ist. Und wenn wir jetzt hier das sehen, dass Jeremia sagt in Kapitel 3, Vers 17, Jerusalem wird genannt werden, Thron des Herrn, sagt er damit auch, dass hier eine Herrschaftsepoche, eine Herrschaftszeit angestoßen wird, beginnt, wo er herrscht. Und diese Zeit ist umrissen in der Offenbarung, Kapitel 19 und 20 primär, Kapitel 20, wo er sagt, er wird 1000 Jahre regieren und er wird den Widersacher, den Satan, den Drachen, die alte Schlange binden und in den Feuersee werfen und er wird geknechtet und gebunden werden. Das wird der Engel Michael tun. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen zum Schluss. Es ist ja schon wieder fast Zeit zum Aufhören. Ich bin jetzt gerade in Fahrt gekommen. Jetzt möchte ich euch zum Abschluss diese Gedanken mitnehmen, etwas, was ihr wohl noch nicht gehört habt. Schaut, 1000 Jahre wird der Herr regieren aus Jerusalem. Und es werden Menschen sein, die werden zu ihm kommen, Nationen werden kommen. Er wird regieren, man wird nicht mehr Krieg üben und Krieg lernen, sondern man wird die Kriegswaffen umpflügen in Winzermesser und Flugscharen. Und es wird Frieden sein. Nun, sehen wir aber etwas ganz Konkretes. Der Mensch und sein Herz wird nicht erneuert sein in dieser Zeit. Und so möchte ich euch mitnehmen in 21 kurze Einblicke, wie uns der Salomo in den Sprüchen den König näher gibt im tausendjährigen Friedensreich. Hier, wenn du die Sprüche liest, die Weisheitsliteratur, Gott ist ja unsere Weisheit, Christus ist die Weisheit, wie es heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 24, Christus ist Gottes Weisheit, sehen wir, wie uns hier der König im tausendjährigen Friedensreich näher gebracht wird. Seid ihr noch dabei? Mögt ihr noch hören? Also, Sprüche 1,1 heißt es, der König. Der König. Es gibt nur einen König, den hier Salomon, der so weise ist, gemeint hat. Das ist der König der Könige, der regieren wird in und aus Jerusalem, der die Herrschaft auf seinen Schultern trägt. Das erste Mal, wo uns eine Offenbarung gegeben wird, wie dieser König im tausendjährigen Friedensreich sein wird. Dann heißt es in den Sprüchen 14, 28, es wird Treue geben und das Volk wird durch seine Treue die Herrlichkeit des Königs widerspiegeln. Sprüche 14, 28. In der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit eines Königs. Und das ist genau das. Es wird treue Menschen geben, die zu ihm halten werden im tausendjährigen Friedensreich, die mit ganzer Hingabe zu ihm leben. Und da sehen wir auch, dass das der Herr in uns beginnt schon zu formen, wo wir sagen, dein Königreich, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns so Königskinder sein. Da gibt es ganz viele Treue. Und dann die dritte Offenbarung, es wird eine Belohnung geben vom König für die Treuen. Sprüche 14, 35. Ja, der König hat Wohlgefallen an den klugen Kindern und Dienern und Knechten. Ja, aber die Schandbaren, sie trifft der Zorn. Und so heißt es, dass wir selbst vom Herrn hören werden, gut so, du treuer Knecht, du warst über wenig treu und weil du über wenig treu warst, werde ich dich über viel setzen. Geh nun hinein in die Freude des Herrn. Da wirst du sein, wenn du treu bist bis ans Ende, wo er dir sagen wird, geh hinein in die Freude des Herrn. Ich werde dich belohnen. Du wirst Lohn haben. Das vierte Mal, wo wir sehen, wo diese Herrlichkeit kommt, ist der Beginn des Gerichtes. Sprüche 16, Vers 14. Was heißt aber, da gibt es auch solche, die nicht tun, was der König gern hat. Und er wird sie richten. Aber ein weiser Mann wirft und wendet diesen Zorn ab. Und so sehen wir, wie es dann weitergeht, wie auch Bedrängnis da sein wird. Die Gläubigen, sie werden sehen, Sprüche 16, Vers 15, wie sie in dem Licht des Königs selbst ihr Leben haben werden, wie sie den Herrn suchen werden, wie sie sein Wohlgefallen suchen und wie sie selbst als diese Versiegelten des Herrn vor dem Thron stehen, als eine erlöste Schar, die unzählbar ist, aus allen Nationen und Stämmen und Sprachen, wie sie ihn anbeten werden. Und da gibt es aber einen Teil, die werden nicht hochziehen nach Jerusalem. Sie werden nicht kommen zum Thron Gottes. Und das heißt im Sacharja, die nicht kommen werden, die Nationen, sie werden kein Regen haben. Und wer keinen Regen hat in der Nation, die werden nichts zu essen haben. Also da gibt's dann schon auch Herausforderungen, zwar auch Drangsale und Herausforderungen für die Gläubigen, aber auch Gericht für die, die es nicht tun. Und da sehen wir siebtens die Gerichte. Sprüche 19, Vers 2, Offenbarung, Vers 10, Vers 3. Da ist der Herr, wird uns beschrieben, wie ein Löwe, der knurrt. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Er brüllt und erhebt seine Stimme und sagt, ich gehe mit denen ins Gericht in Gerechtigkeit, die sich mir und meiner Gerechtigkeit widersetzen. Wenn Jesus wiederkommt als König der Könige, als Herrn der Herren, kommt er nicht zurück als Softie. Er kommt zurück mit Macht und Kraft und Erhabenheit. Und da wird es Nationen geben, die wollen auch dann noch, wenn er gekommen ist, nicht sich unter seine Herrschaft stellen. Und er sagt, ich werde sie richten. Und ich werde sein wie ein Löwe. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Zeit ist? Das ist so, wow, wenn man das überlegt und dem nachgeht, da tun sich neue Welten auf. Wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie er von Herzen möchte, dass Gerechtigkeit hier auf Erden herrscht und wie Frieden, echter Friede da ist. Und da sehen wir den Sprüchen 20, Vers 2, da wird es eine große Schlacht geben am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches. Wie das Knurren eines Junglöwen ist der Grimm der Schrecken des Königs. Wer seinen Zorn auf sich zieht, verwirkt sein Leben. Ja, wenn der Herr wiederkommt, sehen wir in der Offenbarung 19, Vers 11, dass er kommt als der Erhabene, der reitet auf einem weißen Pferd und dessen Kleid getränkt ist im Blut. Und er sagt, ich bin der Treue und der Wahrhaftige, ich kämpfe und ich werde diese Kämpfe und diese Schlachten werde ich gewinnen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Herr hier kämpft? Man hört das gar nicht mehr in der Gemeinde. Nur immer Evangelium. Ich liebe das Evangelium. Aber der Herr wird seinen Kampf kämpfen. Und wenn er wiederkommt, wird er kämpfen als der erhabene Herrscher. Als der Herr der Herrscher. Das Jahwe Zebaot. Dann möchte ich auf der Seite des Herrn stehen. Du auch. Also ich will nicht zu den Feinden gehören. Ganz ehrlich nicht. Ich mache zuvor mit ihm Frieden und Buße und was auch immer notwendig ist. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich ergriffen bin von der Furcht des Herrn. Weil ich sage, du bist so was erhaben und gewaltig. Da erschaudere ich und erzittere ich vor deiner Größe. Schaut weiter. Da gibt es Gerichtsverhandlungen. Sprüche 20, Vers 8. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondert mit seinen Augen das Böse aus. Wie sagt er es doch? Jesus selbst, Matthäus 25, da gibt es Nationen, Bocknationen und Schafnationen, solche, die den Willen des Herrn tun und solche, die den Willen des Herrn nicht getan. Wann haben wir dich hungrig und dürstig gesehen, nackt, bloß, krank und fremd, im Gefängnis und bemitleidenswert? Und dann sagt er, was ihr diesen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und da wird er ins Gericht gehen als König, Matthäus 25. Und Joel 9, Joel 3 sagt es, ja, alle Nationen werden gerichtet im Tal Josaphat. Und dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Und es wird Gerichtsverhandlungen geben. 10, Sprüche 20, Vers 26, da wird es auch ein gerechtes Urteil geben über die Gottlosen. Und er wird ihre eigene Schuld über sie bringen. Da wird man den Straftäter und den Übeltäter nicht einfach laufen lassen ohne Gerichtsurteil, sondern da wird jeder nach gerechtem Gericht verurteilt. Wie es dann auch heißt in der Offenbarung 20 vor dem weißen Thron. Wir selbst kommen ja alle vor das Gericht, vor das Preisgericht, nicht zur Verurteilung fürs ewige Leben oder die ewige Verlorenheit, sondern dass wir Lohn bekommen für unser Tun. Also eines Tages werden wir alle sterben und vor dem Herrn stehen als gerechten Richter. Und auch das ist eine Botschaft, die wir oft nicht mehr hören. Es wird nur noch über Liebe geredet, nur noch über Gnade. Aber dass Gott auch der gerechte Richter ist über den Lebendigen und den Toten, das hören wir oft auch nicht mehr. Aber im tausendjährigen Friedensreich wird er auch Richter sein und Urteile sprechen. 11. Der Segen für den König ist am Ende der größte. Sprüche 20, 28. Güte und Treue behüten den König. Ja, und durch Güte und Treue wird dein Thron gestützt. Und Psalm 40, Vers 11 und 12 heißt es, ja, durch deine Güte und Gnade wird auch sein Volk, wir, auch das jüdische Volk, werden behütet werden. Wir werden behütet werden von diesem Hirten, der thront aus Jerusalem, der regiert. Und dann Gehorsam als Zwölftes. Wir sehen Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbecher wird das Herz des Königs gelenkt. Und wie der Herr es will, lenkt er es und neigt es zu. Ja, die, die ihm folgen, werden ihm nachgehen und werden nach diesem gelenkten Herz des Herrn gehen. Jesus selbst ließ sich lenken. Johannes Evangelium 4, da sehen wir, dass er nicht durch Samaria gehen wollte. Und wenn er nicht durch Samaria ging, hätten wir die Geschichte nicht mit der Frau vom Jakobsbrunnen. Aber er ging gehorsam durch Samaria, obwohl er Jude war, ging er durch das Land der Samariter. Und er sprach zu dieser Frau im Jakobsbrunnen. Und so ließ er sein eigenes Herz lenken. Und wie viel mehr werden wir jetzt uns lenken lassen müssen vom Geist Gottes und auch im tausendjährigen Friedensreich, werden wir gelenkt sein zum Thron des Herrn und ihn loben und preisen und ihn ehren und rühmen. Dass wir das viel gehorsamer haben. 13, der Charakter des Königs, Sprüche 22, Vers 11. Wer reines Herzens ist und die Reinheit liebt, wird den König sehen. Wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Wie heißt es doch in den Glückseligspreisungen? Matthäus 5, 8, glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und da wird es eine große Schar haben. Die werden das Angesicht des Herrn suchen in Jerusalem. Und das ist jetzt schon unser Auftrag, ihn zu suchen und ihn zu preisen. Und dann heißt es in Psalm 45, Vers 2, wir sollen überfließend sein mit guten Worten gegenüber unserem König und ihn rühmen, ihm Gedichte schreiben, neue Lieder komponieren. Wann habt ihr das letzte Mal als Gemeinde ein neues Gedicht geschrieben über den Herrn? Wer hat so eine Gabe, Gedichte zu schreiben? Ich kenne zwei, drei im Leib Jesu, die haben wirklich eine Begabung, Gedichte zu schreiben. Wie wäre es, wenn man wieder, gerade zur Adventszeit, ein Gedicht schreibt über den Herrn und das dem Walliser Boten schickt? So ist unser König. Halleluja. Geschrieben aus Glies. 14. Abschließende Grundsätze. Wir sollen den Herrn fürchten, Sprüche 24, Vers 21. Wir sollen den Herrn fürchten, mein Sohn, meine Tochter, fürchtet den König. Wir sollen in dieser Furcht des Herrn beginnen, Weisheit anzunehmen und aufzunehmen. Und dann sehen wir nach diesen 14 Aussprüchen über den König, wie nun 7 kommen, die nach der Zeit Salomos und seines Lebens aufgeschrieben und gesammelt wurden. Wir können dies lesen dann ab Sprüche Kapitel 25. Und da kommt ein Umbruch, wo wir sehen, es gibt auch einen geistlichen, geschwächten Abstieg und ein Zustand, wo dann im Ende des Friedensreichs, dieser 1000 Jahre, zunehmen wird. Es ist immer mehr ein Zustand von Desinteresse zu sehen in diesen 1000 Jahren. Und das ist auch etwas, was man wenig hört, aber die Bibel redet darüber, dass am Ende der 1000 Jahre ein geistlicher, geschwächter Zustand sein wird. Sprüche 25, 1 und bis und mit 2 können wir dies lesen und auch weiter erforschen. Und dann 16, die Gottlosen werden zunehmen. Immer mehr in diesem tausendjährigen Friedensreich wollen wieder gottlos leben und ihren eigenen Weg gehen. Die Gottlosen müssen hinweggetan werden. So wird der König feststehen, heißt es im Sprüche 25, Vers 5. Und dann sehen wir 17, eine geistliche verkehrte Gesinnung des Hochmuts. In dieser Zeit, wo alles im Frieden ist, wo Gerechtigkeit herrscht, wo der König aus Jerusalem regieren wird, wird es trotzdem so sein, dass das Herz von vielen, die in dieser Zeit leben, nicht erneuert ist. Und da heißt es, dass es eine Gesinnung des verkehrten Hochmutes haben wird. Sprüche 25, Vers 6 und auch Lukas 14, 9 und 10. wo man sich selbst erhöht, selbst erhebt gegen Gott und denkt, ja, ich kann mich selbst regieren, ich bin mein eigener König. Und dann 18, und es wird eine Zeit einer Veränderung der Regierungsform geben, Sprüche 29, Vers 4. Es wird so sein, es heißt nicht mehr, dass der König in Recht regieren wird, sondern dass das Land durch das Recht Beistand erfährt. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, man kann Gerechtigkeit leben und tun oder man kann Gerechtigkeit einfach nur hochhalten als moralische Instanz und selbst nicht leben danach. Das haben wir hier auch in der Schweiz und manchmal auch in den Gemeinden, wo wir heucheln, wo wir sagen, das wäre richtig, aber man lebt selbst nicht danach. Das Herz ist weit entfernt. Wir bekennen zwar mit unseren Lippen den Herrn, aber unser Herz ist nicht dabei. Da stimmt etwas nicht. Und das wird am Ende des tausendjährigen Friedensreichs auch so sein. Wir werden dann auch sehen, weswegen das so sein wird, der 19. Man wird Opfer darbringen und die Opfer werden immer wie weniger. Das sehen wir auch beim Schattenbild des tausendjährigen Friedensreichs von Sukkot, dass man immer einen Stier weniger opfert und man immer weniger bereit ist, hinzugeben. Und so, 20, wird es ein großer Endkampf geben, Sprüche 30, 31, wo es am Ende darum geht, dass viele in den Herzen sein werden wie ein Löwe, stolz, kämpferisch. Sie werden sein wie ein Hahn, der umhergockelt und selbst immer noch ihr eigener Chef sein will in ihrer Arroganz und Erhabenheit gegen den Herrn. Und sie werden sein wie Ziegenböcke, wo sich immer noch in Rebellion gegen diesen König richten, der aus Jerusalem herrscht und regieren wird. Und so sehen wir dann, dass der Herr selbst herrschen muss, bis der Widersacher ganz hinweggetan wird. Dann sind wir in der Offenbarung 20. Wo der Herr selbst den richten wird, der nochmal kurz freigelassen wird nach 1000 Jahren. Am Ende des tausendjährigen Friedensreichs, wo dieser Thron etabliert wurde in Jerusalem, wird der Widersacher nochmal kurz losgelassen. Weswegen? Damit all die sich hinter ihn scharen, hinter den Widersachern und zum Endkampf gehen gegen den Herrn. Und dann sehen wir dann Offenbarung 21, 22, wo er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das neue himmlische Jerusalem, die neue Erde, der neue Himmel, wo es keine Sünde, keinen Sünder, keinen Gottlosen mehr haben wird, weil sie aussortiert wurden vom Herrn. Und wenn wir das kurz nochmal reflektieren, wie hier Jeremia sagt, Jeremia 3, 17, Jerusalem wird genannt der Thron des Herrn und Nationen werden kommen. Da sehen wir etwas von diesem gewaltigen Reden des Heiligen Geistes. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir suchen die zukünftige Stätte. Wir suchen das zukünftige, das himmlische Jerusalem. Wir suchen das, was vom Herrn uns gegeben ist. Und um das geht es hier in dieser Zeit als Gemeinde. Es geht nicht um Organisation, nicht primär um Organisation, nicht primär um Struktur, um vereinstechnische Sachen wie Statuten und Leitbild. Es geht auch nicht primär um dich und dein Wohlbefinden. Es geht darum, dass du vorbereitet bist auf den Tag, wo du dem Herrn begegnest. Um das geht es, dem Geist Gottes, dass du für das zugerüstet und vorbereitet bist. Ich möchte zum Abschluss euch kurz noch einen Einblick geben. Vor ein paar Tagen habe ich mit meinen Brüdern meinen Vater beerdigt. Er ist heimgegangen zum Herrn. Und er sagte, wisst, eigentlich ist das Abschiednehmen nicht das, was ich möchte, dass ihr fokussiert und priorisiert, sondern ich möchte, dass ihr viel mehr das gewichtet, dass ihr mich wieder seht beim Herrn. Schaut darauf, dass ihr auch dort seid, wo ich jetzt hingehe. Ich bin zu Hause. Sag allen, ich bin zu Hause. Und um das geht es. Wir wollen nach Hause. Irgendwann werden wir abberufen. Und dann werden wir es sehen. Besser, als ich es erklären kann, wie es dann wirklich ist. Oder? Ich halte nur Stückwerk. Ja, will mich da nicht erheben, dass ich alles weiß. Aber schaut, der Herr gibt uns Offenbarung. Es geht um etwas viel, viel Größeres. Dass du mit dem Herrn bist. Bei ihm bist. vor ihm bist und ihn anbetest und ihn liebst. Und da kommen all diese Schwierigkeiten, die du hast in dieser heutigen Zeit, diese Bedrängnisse, fallen nicht ins Gewicht an dieser überragenden Herrlichkeit, die du haben wirst beim Herrn. Und wie du von ihm getröstet wirst, wie er dort dein Hirte ist und jede Träne aus deinen Wangen abwischt und dich herzt und du Frieden hast, echten, tiefen Frieden, der über jede Vernunft geht. Und für da möchte ich beten, dass du heute einmal mehr sagst mit diesem Thema Israel und der Gemeinde. Ich habe verstanden, es geht um den Messias. Es geht um das, was er erfüllen will und dass ich mit ihm einmal sein werde. Wollen wir beten zum Abschluss? Lasst uns aufstehen. Und Vater im Himmel, danke vielmals für diesen Moment der Gnade. Und Herr, es ist viel gewesen, was wir gehört haben. Aber ich bitte dich, dass du es vervollständigst. Dass es nochmal und nochmal nachgeforscht und vertieft werden kann. Und dass es dazu führt, dass wir unser Leben leben, Tag für Tag mit dir, für dich und aus dir. Und dass wir hier unser Leben, hier im Wallis, in der Schweiz, leben zu deiner Ehre. Und dass unsere Leben dich widerspiegeln. Dass wenn wir dann vor dir stehen und umgestaltet werden, dieses Bild, das du uns über uns hast, dass wir umgestaltet werden in dieses Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie du herrlich bist. Und dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass wir bereinigt sind, geheiligt sind, abgewaschen sind durch das kostbare Blut Jesu. Und dass wir jetzt schon ein Leben führen dürfen im Heiligen Geist, in Christus und durch Christus. Und das, was wir leben, dass wir das leben zu deiner Ehre. Und was wir geben und tun, dass wir das tun zu deiner Ehre, für dein Königreich. Und dass wir nicht leben für uns, primär für unseren eigenen Anspruch, unser Egoismus. Sondern dass wir leben durch deine Gnade zu deiner Ehre, durch deine Liebe zu deiner Ehre, durch deine Güte und Treue zu deiner Ehre. Hilf uns, Vater im Himmel, verändere uns, gestalte uns wieder und wieder um, dort, wo wir mangeln und scheitern. Ich bitte dich für jedes Einzelne, wo mich hört, wo hier ist, dass deine Gnade und dein Segen auf sie kommt und dass du sie total ausfüllst und erfüllst und überfließend sein lässt in deiner Gnade. Und dass sie eine starke Liebe bekommen zu Jerusalem, zu dem Thron, wo du regieren wirst, aber auch zu dem Volk, das du auserwählt hast. Dass sie ein Herz bekommen, für sie zu beten und einzustehen. Sie zu segnen und zu trösten. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass wir als Gemeinde aber ein großes, starkes Herz bekommen für die Menschen, die verloren sind hier in unserer Region. Dass wir sie aufmerksam machen können, dass jetzt die angenehme Zeit ist, umzukehren und deinen Namen anzurufen. Vater, setze jedes Einzelne frei, dass sie Zeugen sein können in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du diese Gemeinde segnest mit deinem Shalom, mit deiner wiederherstellenden Kraft und sie beschenkst, über Bitten und Verstehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch Platz.